Gentlemen, ich habe es eben schon gesagt, das neue Album, viele sind begeistert, zumindest von dem, was man in den neuen Medien und in Social Medias da so ein bisschen was mitbekommt von irgendwelchen Typen, die schon was gehört haben und die versprechen, dass 2013 sei wieder ein Gentleman-Jahr. Am 19. April ist es soweit, es kommt. Was kannst du erzählen über die Arbeitsweise? Warum ist dieses Album so gut geworden, wie da diese Leute sagen? Ich nehme auch an, dass du dazu gehörst.
Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr glücklich mit dem Resultat. Und jedes Album ist immer ein Zeitdokument und man kann ja nie irgendwie immer dasselbe machen. Und ich glaube, was mir bei New Day Dawn gelungen ist, ist, dass auf der einen Seite eben wieder mehr traditioneller Roots-Reggae da ist, auch kompromissloser, aber auf der anderen Seite eben auch progressiver, moderner Dancehall-Sound vertreten ist. Und es ist einfach ganz viel in Eigenregie entstanden. Das ist das erste Album, was ich irgendwie maßgeblich mit selbst produziert habe. Ich habe mein Kölner Frickel-Studio in professionelles Home-Recording-Studio mit guten Neumann-Mikros verwandelt und habe am Klavier einfach Ideen entworfen, die ich dann mit Ben und Giuseppe, meinem Schlagzeuger, ausgearbeitet habe. Und es war einfach von der Entstehung der einzelnen Songs ein ganz anderes Ding, als auf fertig produzierte Musik zu schreiben. Und dadurch hat jeder Song einfach eine ganz eigene Geschichte. Und dieses Puzzle-Arbeiten, dieses peu à peu ein Rhythm entstehen lassen und die Lyrics einfügen lassen, das war einfach eine ganz andere Entstehung. Und ich wusste einfach genau, was ich wollte. Ja, ich habe irgendwie schon bei der ersten Idee, die man ja hat, das Ende gesehen. So, es war einfach ein besonderes Jahr, ein sehr intensives Jahr, auch 2012. Und nicht unbedingt ein schönes Jahr für mich und auch für mein Umfeld, so wie ich das wahrgenommen habe. Und das ist aber immer hilfreich auch für Kreativität. Und ich habe wirklich viel auch in die Musik einfließen lassen. Habe viel Zeit in Jamaika auch verbracht. Und das in Kombination mit meinem eigenen Studio hat eben dazu geführt, dass das Album in sich einfach meiner Meinung nach sehr, sehr geschlossen ist.
Wenn du sagst, es sei kein einfaches Jahr gewesen für dich. Ich habe so nach dem ersten Durchhören des Albums aber trotzdem so ein optimistisches Grundgefühl mitbekommen. Würdest du das so unterschreiben? Oder ich habe gestern, glaube ich, am Radio gehört über Depeche Mode oder so, da einer gesagt hat, ich bin halt einfach nicht happy, wenn ich Songs schreibe. Deswegen klingt die Musik dann auch so. Wie ist das bei Gentleman? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dir geht's gut.
Mir geht's auch gut und mir geht's auch gut, wenn ich irgendwie nicht happy bin, ja. Und mir geht's genauso wie, ich weiß nicht, ob das Dave Gahan war, der das gesagt hat. Aber mir geht's auch so, dass wenn ich irgendwie ein Pain empfinde, dann einfacher schreiben kann, als wenn ich irgendwie zufrieden und happy bin. So. Aber New Day Dawn ist eben auch so ein Aufruf zum Perspektivwechsel, dass wir einfach mit jedem New Day Dawn, mit jedem neuen Tag, der anbricht, die Möglichkeit haben, auch mal Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und wir leben im Jahr 2013, so, wir sind immer noch da. Ja? Die Mayas mussten ihren Kalender irgendwann mal zu Ende schreiben. Und ich sehe einfach Strömungen, die mir Hoffnung geben. So. Und ich kann mich jeden Tag dafür entscheiden, ohne die rosarote Brille aufzuziehen, Sachen eben aus einer anderen Perspektive zu sehen.
Vielleicht nochmal zu dieser Produktionsweise, zur Vorgehensweise. Ich stelle mir vor, irgendwann kommt so der Moment, wo sich Gentleman sagt, so, jetzt muss irgendwie ein neues Album gemacht werden. War da schon der Plan, dass du das selbst jetzt in die Hand nimmst und, wie du gesagt hast, selbst produzierst das meiste? Oder hat sich das irgendwie so ergeben?
Den Plan, den gibt's seit, seit Jahren schon. Und jetzt war es einfach so weit. Auch den Plan, das Studio mal irgendwie umzufunktionieren und mich mit der Materie mehr auseinanderzusetzen, weil ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass ich einfach auch gute Musik produzieren kann. Vor allen Dingen für mich selber, weil ich weiß ja, was ich will. So, ja. Und ich hatte aber jetzt nicht den Plan, das komplett selber zu machen. Und ich werde auch, glaube ich, nie ein Album komplett alleine machen. So No Man is an Island, irgendwie zusammen sind wir stärker. Aber dieses mit verschiedenen, ganz verschiedenen Produzenten zu arbeiten, in verschiedenen Studios, das wollte ich bei diesem Album eben mal nicht machen. So. Und ich habe einfach gemerkt, dass in dem Moment, wo ein Stück anfängt auf dem Piano und ich darauf irgendwie eine Gesangsmelodie und darauf die Lyrics baue, eine ganz andere eigene Dynamik hat, eine ganz andere Dynamik vor allen Dingen. Und dass dadurch eben der Song wirklich auf mich zugeschnitten ist und dass ich irgendwie in einer Tonlage singe, die sich einfach richtig und gut anfühlt. Und es war oft so, dass ich Rhythms gehört habe, auch aus Jamaika, die ich extrem gut fand, wo dann aber die Tonlage irgendwie zu hoch oder zu tief war. Oder ich habe mich im Key wohl gefühlt und fand die Instrumentierung nicht gut. Also ich werde einfach auch kritischer so und das kommt wahrscheinlich auch irgendwie mit der Erfahrung, mit dem Alter, dass sich nicht alles direkt so anspringt. Aber wenn dich was anspringt, dann ist es eben viel wahrhaftiger.
Mhm. Was mir auch aufgefallen ist bei den Infos zum Album, natürlich auch, wenn man es hört, dass du mit den Leuten, mit denen du zusammengearbeitet hast, zum Beispiel Albo Rosi dabei. Ich wusste nicht oder habe das nicht mitbekommen, dass Albo Rosi viel für andere produziert auch. Bei dir hat das geklappt. Wie ist diese Zusammenarbeit gekommen?
Wir haben den Film Journey to Jah gedreht und haben viele Interviews und viele Drehtage zusammen verbracht und sind Freunde schon seit Jahren und treffen uns auf Festivals immer wieder und haben schon viele Songs zusammen geschrieben. Und er hat einfach ein wunderschönes Studio. Er hat sich einen Traum erfüllt und hat das ganze Analog-Equipment aufgekauft, was in Jamaika aussortiert wurde. Er hat dann auch manchmal gesagt, so mit Change a couple of spliffs against a nice tube tech und so. Er hat irgendwie Analog-Equipment, King Tubby's Original-Sachen da stehen. Und es ist einfach ein Traum. Ja, es ist ein Vintage-Studio und ich habe einfach viel Zeit bei ihm im Studio verbracht. Und es war ganz ungezwungen, dass ich mich ans Piano gesetzt habe und Chords, die ich im Kopf hatte, ihm vorgespielt hatte. Zu dem Zeitpunkt war Josie, mein Schlagzeuger, auch in Jamaika. Der hat sich hinter das Schlagzeug gesetzt und es kam auf einmal auf einer ganz natürlichen Art und Weise eben diese zwei Rhythms zustande, wo auch jetzt nicht der Plan war, dass die mal besungen werden, sondern wir haben einfach Spaß gehabt, Musik zu machen. So war das übrigens bei allen Rhythms, die ich irgendwie produziert habe. Es war nie irgendwie dieser Druck, das wird jetzt ein Ding fürs Album, sondern ich habe ganz viele Schnipsel zu Hause im Studio und habe einfach Spaß am Prozess des Musikmachens gehabt. Und was dann im Endeffekt aufs Album kam, das war wieder eine andere Entscheidung. Und die beiden Songs mit Albo Rosi, die waren einfach direkt da. Der Spirit war da. Es hat alles gepasst und er ist einfach ein begnadeter Musiker, der irgendwie auch extrem gut Bass spielen kann, der unglaublich gut Gitarre spielt, der einfach alles beherrscht, zum Gegensatz zu mir. Ja. Ich kann irgendwie Chords gut umsetzen, kann Ideen, Melodien, die ich im Kopf habe, auf dem Klavier ganz gut umsetzen und weiß dann, was ich will und kann jemand eine Bassline vorsummen, die ich dann gerne hätte, aber selber spielen, das kann ich nicht. Können andere viel besser. Und Albo Rosi ist einfach ein unglaubliches, ja, ich würde fast sagen, musikalisches Genie. So. Mhm. Und mit ihm zusammenzuarbeiten war eben extrem fruchtbar.
Kann es sein, dass das bei Albo Rosi, oder ist das nur mein Eindruck, von den Jamaikanern noch nicht so gesehen wird? Sein musikalisches Genie und sein Talent. Weil irgendwie habe ich bei ihm das Gefühl, dass sie ihn noch nicht so richtig entdeckt haben.
Also auch in Jamaika ist es so, dass die öffentliche und die veröffentlichte Meinung irgendwie zwei verschiedene Geschichten sind. Ja? Und dass wenn du dich mit Leuten unterhältst, die in der Musikszene drin sind, ich benutze das Wort Szene so ungern, aber die Leute, die Musik machen, produzieren, die haben extrem viel Respekt vor ihm und vor seiner Arbeit. Und ich glaube einfach, es ist für traditionellen Roots-Reggae, was Albo Rosi ja macht, einfach schwierig in Jamaika im Daily Business stattzufinden. So. Und das ist vielleicht ein Grund. Und ich habe aber sowieso gerade das Gefühl, dass so eine in Kingston einfach so ein Umdenken stattfindet. Das ist so ein bisschen auch mit Busy, so dass Reggae Music Again, das Album, was er gemacht hat, das einfach wieder zurückgeht zum, hey, wir haben hier so eine starke, große Kultur. Wir müssen nicht irgendwie amerikanische Musik kopieren. So, und ich glaube, es findet so ein Umdenken statt und es ist mit Künstlern wie Romain Virgo und Chronix und Protégé. Es gibt einfach ganz viele junge, neue Künstler, die eben traditionellen Reggae wieder spielen, der aber trotzdem am Puls der Zeit ist. Und das ist irgendwie fühlt sich so ein bisschen an wie damals, als Garnet Silk an den Start kam. So, und Buju mit Conscious Reggae Music.
Das war natürlich auch ein Thema hier, was auf meinem Plan steht, dieses Reggae Revival. Ich frage mich manchmal, ob das nicht so ein bisschen auch eine Wunschvorstellung ist von europäischen Reggae-Journalisten und Reggae-Fans, auch vielen europäischen Reggae-Fans, dass dieses Reggae-Revival tatsächlich stattfindet. Aber wenn du das jetzt so sagst, dann sieht das ja wirklich danach aus, als ob da mächtig was auch passiert in Jamaica absolut. Selbst.
Und vor allen Dingen, wenn ich bin ja ein reisender Mensch, so, ja. Und ob das die Afrika-Aufenthalte waren oder vor allen Dingen auch in Südamerika, so ganz besonders Costa Rica, wo Reggae einfach riesig ist, so. Und du hörst 90% nur One Drop, so, ja. Du hörst einfach die ganzen Roots-Reggae-Künstler. Dancehall findet so gut wie nicht statt, so. Und, Dancehall ist auch eine ganz eigene Dynamik, eine ganz eigene Sache, so. Das kannst du auch nicht vergleichen. Und ich bin froh, dass es Dancehall gibt, so. Und es ist einfach viel mehr am Hype dran und es ist aber trotzdem nicht so langlebig. Aber das, was gehört wird, was aus dem Taxi kommt, was auch irgendwie die Leute zu Hause hören, was auch die Liebe ganz vieler Radiomoderatoren ist, auch in Jamaica, das ist oft eben Roots-Reggae und nicht irgendwie elektronischer Dancehall.
Trotzdem gibt es auf deinem Album eine gute Portion elektronisch produzierte Musik. Also aktueller Dancehall, wenn man so will. Wirst du oft mit dem konfrontiert, dass dir Leute sagen, das ist ja gar kein Reggae, was du da machst, bist du jetzt Hip-Hopper geworden oder mit solchen Vorwürfen? Kann ich mir vorstellen, dass da Gentlemen, also gerade so halt viele Puristen und so weiter, die dich da irgendwie nicht wirklich wertschätzen?
Also im Vergleich ist es zu den anderen ist es relativ wenig, so ist meine Auffassung zumindest, ja, aber es ist immer so, umso mehr Menschen du erreichst, umso mehr Kritiker hast du eben auch, aber so, ich habe, wenn du das erste Album Trotting On, ja, da waren irgendwie im Freundeskreis produzierte Hip-Hop-Beats drauf, so, und Songs wie Leave Us Alone war in den Anfangsstadium auch, also Dancehall und Hip-Hop irgendwie war von Anfang an auch immer in meinem Metier, so. Und Roots Reggae ist eine Liebe, die immer bleiben wird und ich lasse mich da ungern einfach in eine Schublade stecken und ich muss einfach das machen, was ich spüre.
Also ist ja übrigens auch das, was eigentlich so ganz viel, also oder die in meinen Augen die großen Reggae-Artists ausmacht, sei es Busy Signal oder Assassin oder wie sie alle heißen, dass sie eben in verschiedenen Sportarten auch bestehen können. Trotzdem gibt's bei dir, was mir aufgefallen ist, wenn man das so von oben anguckt, es gibt eine ganze Reihe von Themen, Dancehall-Themen auch, die du auslässt. Sei es das ganze Slackness und so weiter.
Also was ich mit meiner Frau im Bedroom mache, das behalte ich dann doch lieber für mich, als da jetzt einen Song drüber zu schreiben. So, ja. Aber ich mag das auch. Es ist auch ein Teil der Kultur irgendwie, den ich auch sehr spannend finde.
Wollte ich gerade sagen, weil ich weiß nicht.
Lady Saw hat auch gesagt, irgendwie Slackness, irgendwie ohne Slackness wird es uns nicht geben. So.
Ja, ist nämlich auch eine Geschichte, die ich gehört habe von Million Styles, der mir erzählt hat, eine Geschichte über dich, als du ihn abgeholt hast, glaube ich, als ihr zusammen in Köln wart und dann lief in deinem Auto ganz laut Mavado und du hast Mavado abgefeiert. Etwas, was sich wahrscheinlich viele Reggae-Fans auch gar nicht wirklich vorstellen können, aber es ist schon so, dass Gentleman auch diese harten Gangster-Dinger hört, die aus Jamaica kommen.
Eigentlich bin ich ja Gangster. Ja. Ich höre nicht nur Burning Spear und Dennis Brown, sondern ich höre eben auch das, was am Puls der Zeit ist. Es interessiert mich und ich finde es immer interessant, so was in Jamaica einfach momentan auf den Markt kommt. Das ist für mich ganz wichtig und ich mag auch die Energie und ich muss nicht immer irgendwie 1:1 zu den Lyrics stehen, um einen Song genießen zu können. Ich kann das mittlerweile auch differenzieren, so.
Ein Thema aus You Remember möchte ich noch mit dir ansprechen. Da singst du über diese Social Media Geschichten. Ich habe das auch in einer Ansprache zu einem Song am Chiemsee von dir gehört. Das war das erste Mal, dass ich das bewusst von einem Künstler so aufgenommen habe, dass er das Facebook und Twitter und so weiter thematisiert, kritisch auch thematisiert und nicht nur nutzt, um seine Promo zu machen drüber, ein Künstler. Wie gehst du persönlich mit diesen Social Media Dingern um? Nutzt du sie? Bist du da auch irgendwie Junkie geworden oder wie läuft das bei dir mit Facebook und Twitter und Co.?
Ich nutze auch das digitale Zeitalter. Neue Medien kann man ja gar nicht mehr sagen, die sind ja nicht mehr neu. Und es gibt auch eine Gentleman-Facebook-Seite, es gibt aber keine von Tillmann. So, ja. Und Twitter habe ich noch nie. Ich bin aber froh, dass wir im Jahr 2013 sind. So. Und ich finde, wir haben eben Chancen, die wir vorher nicht hatten. Aber ich finde, es wird immer wichtiger, diese ganze Flut von Informationen zu filtern. So. Und in You Remember geht es eben darum, dass ich Sachen aus der Vergangenheit vermisse. Und Dinge in der Gegenwart aber auch schätze. Und es ist einfach wichtig, kritisch damit umzugehen. So, weil es mir so ein bisschen fehlt in dieser immer schneller werdenden, globalisierten, technologischen Welt, ist so dieses Individuelle, das Persönliche. Und da war eben das Symbol die Handschrift. So, we used to write letters. Und ich schreibe jetzt keine Briefe, so, aber meine Texte schreibe ich schon noch mit der Hand. Ich gucke mich um und bin ein Zeitzeuge und sehe einfach, dass viele Menschen die Smartphones immer dümmer machen, weil die Kommunikation einfach unterm Teppich bleibt. So. Und dass Leute sich nicht mehr treffen oder weniger treffen. Und dass man einfach vorsichtig und kritisch damit umgehen muss. Gleichzeitig gibt es natürlich eben Chancen und Revolutionen werden ausgelöst. Regime können irgendwie Wahrheiten nicht mehr unter den Teppich kehren. Wir können uns versammeln. Informationen sind auf einmal für jedermann zugänglich. So, das sind ja alles gute Strömungen auch. Ja. Also es hat einfach immer beides zwei Seiten.
Gibt es Zeiten, in denen du bewusst Computer und Handy und so weiter ausschaltest?
Ich achte schon auf meinen Sabbat jetzt, dass ich sonntags immer das Handy aus habe. Und ich bin auch nicht so der Mail-Typ. Ich bin ja jetzt kein Büromensch, der irgendwie immer Mails abhört. Und ich habe meinen Bekanntenkreis und meine Freunde und habe meine Familie. Und jeder, der mich erreichen will, der kann das auch so. Und der kommt halt vorbei. Meine Türen sind immer offen, wenn ich zu Hause bin. Das ist schon sehr begrenzt und es fühlt sich auch richtig an. Also ich glaube, diese ewige Erreichbarkeit ist auch irgendwie eine Strömung, die nicht ungefährlich ist, weil einfach dann oft Entscheidungen getroffen werden, die viel zu hastig getroffen wurden. Und früher haben sich Philosophen in den Raum eingeschlossen, um einfach Gedanken fließen zu lassen. Und dieses ewige Erreichbarsein, das hindert einen daran. So.
Was du jetzt angesprochen hast, Familie, Freunde und so weiter, ich nehme an, dass das auch diese Gentleman-Welt ist, außerhalb von diesem Reggae Ding. Das ist für mich sowas, was bei dir extrem eine Wolke, da ist eine Wolke drüber, so, man kennt Gentleman halt wirklich nur in diesem Reggae-Contest. Ist das auch immer bewusst passiert, nehme ich an, dass du diesen anderen Teil, den Tillmann-Teil, weglässt?
Dass der Tillmann-Teil nicht so in den Boulevardmedien stattfindet, meinst du?
Ja, zum Beispiel. Also auch sonst irgendwie, ich finde, das ist dir extrem gut gelungen, in den Augen von den Boulevardmedien wahrscheinlich zu gut gelungen, dass komplett irgendwie da nicht berichtet wird drüber.
Ich finde es auch nicht so interessant, ehrlich gesagt. Und ich finde irgendwie, das reicht ja auch. Und so, ich meine, ich gebe so viel auch von mir preis, weil nicht alle Texte sind immer 100% autobiografisch, aber die spiegeln schon meine persönlichen Gedanken wider. Und ich sitze hier mit dir und gebe dir mein Innerstes und wir reden ganz offen und das mache ich in jedem Interview so. Und ich unterhalte mich mit Menschen auf Tour und bin einfach ein offener Mensch, glaube ich. Und da ist es einfach wichtig, sich eine gewisse Sphäre auch zu bewahren. So, und darauf achte ich schon, auch gerade was Familie angeht und was eben Dinge außerhalb des Reggae-Daseins der Musik angeht.
Jetzt gehst du auf Tour, habe ich gesehen. Es gibt ein Konzert in der Schweiz, es gibt ein paar Festivals. Ist da auch was geändert worden jetzt mit dem Album oder ist das noch so der Setup, den man von Gentleman kennt?
Setup im Sinne von der Band?
Band, wer da sonst alles mit dabei ist, keine Ahnung, vielleicht gibt es plötzlich jetzt eine Pyrotechnik-Show oder sowas.
Das wäre doch mal was, eine Pyrotechnik-Show. Nee, ich komme, wie das Michael Jackson früher auch gemacht hat, ich komme dann so reingeflogen. mit so einem Rucksack von oben herab. Oder Shabba Ranks beim Sunsplash mit dem Kran. Nee, es gibt keine großen Veränderungen, warum auch. Also das Live-Spielen hat sich irgendwie bewährt so. Es gibt in der Band immer hier und da Veränderungen. Im Kern ist es dieselbe Band, aber es gibt neue Songs. Ja. Es gibt ein neues Album und wir sind im Moment im Proberaum und proben die neuen Rhythms und es fühlt sich alles total energetisch an und wir freuen uns auch nach einer längeren Europa-Abstinenz, weil wir waren in den letzten 2 Jahren viel mehr in USA und in Südamerika, verstärkt wieder hier zu spielen, unter anderem auf dem Frauenfeld-Festival. Mhm.
Genau, das ist vom 12. bis am...
Irgendwann im Juli.
12. bis 14. Juli. Ist das, da werden wir uns wieder sehen. Was noch eine andere Frage ist, es gibt noch ein anderes Album von Gentleman, das mit Richie Stevens, das hier gar nicht erhältlich war. Wieso eigentlich nicht? Weil wenn man das Album hört, wenn man da irgendwie rankommt, dann ist das auch eine super Platte eigentlich, oder?
Ich finde es auch gut. Es war so ein Projekt, was sich so ergeben hat. War überhaupt nicht geplant. Und Richard und ich sind Freunde schon ganz, ganz lange. Er hat damals die Türen für mich geöffnet. 1998 war es der erste Produzent, der mit mir einen Song gemacht hat, zusammen mit Red Rose. Und wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren und dann haben wir uns durch diesen tragischen Zwischenfall wiedergefunden. Ich habe ihn nach Europa geholt und einfach weil er eine Pause brauchte von der Tragik in Jamaica. Und da ist Live Your Life entstanden und da sind bei mir im Studio andere Songs entstanden. Ich habe ihn mit auf die Festivals genommen und dann haben wir Warrior aufgenommen und auf einmal kam auf einer Pressekonferenz einfach die Frage, ich glaube es war beim Jazz and Blues Festival, so when we gonna hear a album? Und dann war dann irgendwie klar, lass mal ein Album machen, weil wir hatten einfach gerade einen Flow und die Chemie hat gestimmt und wir waren bei Danny Brownie im Studio und haben irgendwie einfach einen kreativen Prozess durchgemacht. Das war aber natürlich kurz vor Veröffentlichung meines Albums, was wiederum für die europäische Plattenfirma so ein bisschen im Weg stand. Das kann man als Politics bezeichnen, warum das hier jetzt nicht released worden ist. Aber in der vernetzten Welt, jeder, der es haben will, der kann es sich ja irgendwie über Amazon oder wie sie alle heißen, bestellen.
Ja, aber da gibt's auch so, was mich beeindruckt hat, da gibt's mit Richie Stevens gibt's diese Bilder von einem Festival in Osteuropa, wenn ich mich richtig entsinne.
In Polen, genau.
Ich kann es nicht beziffern, wie viele Menschen das sind. Unglaubliche Bilder. Kann man dieses... Ich habe mich dann gefragt, ja, also ich könnte das nie im Leben auf so einer Bühne stehen, vor so einer Menge von Leuten, die einem zuhören. Kann man dieses Gefühl beschreiben? Oder,
also das war wirklich sehr einzigartig. Wir haben auch beide noch nie vor so einer großen Menschenmenge gespielt. Es waren 700.000 Menschen vor einer Bühne. Und die haben halt überall PAs aufgestellt. Das ist das größte One-Stage-Festival auf der Welt, Woodstock in Polen. Und gleichzeitig das Friedlichste. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt. Es hat wirklich so einen Hippie-Vibe gehabt. Es gab kaum Securities und es hat einfach alles gestimmt. Also es war einfach ein magischer Moment. Trotzdem fällt es mir einfacher, vor 700.000 Menschen zu singen, als vor 50. So.
Echt? Wieso?
Weil es irgendwie, die Bühne war 50 Meter hoch und die Menschen 100 Meter weit weg. Es ist eben ein bisschen surreal. Es ist nicht wirklich. Es ist, du checkst das eigentlich erst viel später, auch als wir die Aufnahmen angesehen haben. Da war dann auf einmal eine Aufregung da.
Sehr schön. Dann noch kurz möchte ich mit dir auf die Schweiz zu sprechen kommen, dein Verhältnis zu der Schweiz. Wir haben eben schon über Phänomen gesprochen und über Elijah gesprochen, so über die Schweizer Reggae-Ambassadoren. Was verbindet dich mit, gibt es irgendwas, was dich verbindet mit der Schweizer Reggae? Ich benutze jetzt das Wort auch nicht, mit den Schweizer Reggae-Musikschaffenden. Kennst du da was? Interessiert dich das, was da geht?
Ich meine, wir haben eine Historie hier. So. Wir waren irgendwie echt schon oft hier. Wir haben legendäre Konzerte in der Roten Fabrik gehabt. Ganz, ganz früher war ich ganz oft auch mit Silly Walks hier als MC, so bei Anne und Butz. Ja, und haben einfach unglaublich schöne Erinnerungen an die Schweiz. Und ich bin einfach immer gerne hier. und ich mag das Land, bis aufs Marinettenverbot, das ist aber politisch, aber ich mag das Land und ich mag die Leute und das ist immer ein extrem dankbares Publikum gewesen. So, deswegen, aber auch was Festivals angeht, das Organisatorische, da können sich viele Festival-Promoter in Deutschland eine Scheibe von abschneiden. Es ist einfach mit sehr viel Liebe alles immer gestaltet. Ob das Frauenfeld ist oder Gurten oder ob das St. Gallen ist, das sind Festivals, wo ich seit Jahren auch spiele und immer wieder gerne bin, weil das Essen ist immer gut. Irgendwie der Sound auf der Bühne ist extrem gut, was ja eine gute Show ausmacht, was leider oft unterschätzt wird von ganz vielen Festival-Promotern. Der Sound ist immer sehr, sehr gut. Ja. Und das rundum, es passt einfach. Und ich mag auch privat die Schweiz. Ich fahre hier manchmal in Urlaub so und mag die Berge und mag die Natur. Jetzt reicht es langsam mit dem Schnee. Und ich weiß nicht, ich fühle mich einfach wohl hier.
Und vom Rest der Szene jetzt mal abgesehen vom Butz, Phänomen, Elijah, verfolgst du, was die machen? Verstehst du, wenn die Schweizerdeutsch singen?
Ich verstehe kein Wort, nee, aber ich kann es schon fühlen und darauf kommt es ja an. So, ja. Aber auch irgendwie damals Deborah aus Lausanne hat irgendwie Skills on Mass irgendwie, das war auch die Freundeskreiszeit, da habe ich auch kein Wort verstanden und konnte es fühlen. Ich glaube, hier ist einfach auch gerade in Zürich irgendwie eine sehr multikulturelle Musikszene, die einfach sehr innovativ ist.
Carly P, sagt ihr das?
Ja, absolut. Der lebt auch in Jamaika. Den habe ich auch bei Stone Love getroffen.
Genau.
Die wandern alle aus, so ist ja keiner mehr hier.
Ja, das ist wirklich so traurig. Ich müsste noch eine Frage stellen zum Release Day. Am 19. April ist das hier in der Schweiz. Am gleichen Tag kommt eine in meinen Augen auch sehr spezielle Platte raus von Snoop Lion, beziehungsweise Snoop Dogg, die auch schon jetzt im Vorfeld für Furore sorgt bei vielen Reggae-Fans. Ich höre da ganz schlimme Dinge vom Ausverkauf der Musik. Bis zu Fans halt, die das richtig toll finden, was der macht mit und so weiter. Gentleman, was ist deine Meinung zu Snoop Lion?
Also ich fände Just Snoop auch nicht schlecht, ja. Just Snoop hat doch was. Wenn er es fühlt, so, warum denn nicht? So, ja, es ist doch irgendwie, ich finde es cooler irgendwie über, was heißt cooler, aber ich finde es wichtiger oder auch für die Menschen irgendwie tiefer, wenn er über Rasta singt und wenn er über Rechtschaffenheit singt, als wenn er irgendwie über seine Aktivitäten als Pornoproduzent singt. So, von dem Punkt aus irgendwie macht es doch nur Sinn irgendwie. Ich kenne das Album gar nicht, ich kenne nur diesen einen Song, La 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 La, glaube ich, heißt er. Und der hat mich persönlich jetzt nicht so berührt irgendwie. Aber wenn er das fühlt, warum sollte er das nicht machen? So, ja.